Seelenfutter Folge 187 von verscharrten Edelsteinen und huldvollem Blau. Gedichte von Charles Baudelaire und Wolfgang Borchert.
Mancher Edelstein ruht verscharrt in der Finsternis Hut und weit von Stichel und Brille.
Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid zum Seelenfutter-Lyrik-Podcast. Wir sind heute auf der Suche nach Edelsteinen, die nicht in der Glasvitrine liegen, sondern da muss man ein bisschen Kram scharren und suchen. Wir sind Susanne Gasowski, Autorin in Hamburg, dort in ihrem Bürochen. Ich bin Friedemann Margor, Pastor in Husum, hier in meiner Butze. Und seit 3,5 Jahren werfen wir uns Gedichte zu, tauschen uns darüber aus, setzen so aus dem Bauch heraus ein Bibelvers dazu. Und es scheint ja Leuten auch Spaß zu machen, uns auf jeden Fall. Und vielen Dank für eure Zuschriften. Gerade in dieser Zeit kommt viel Resonanz auf das, was letzte Woche zu hören war. Und so wollen wir heute weitermachen. Zwei durchaus bemerkenswerte Texte, die wir hier rausgeschaufelt haben im Lyrik-Bergbau.
Ja, genau. Da habe ich ja sehr auf das Wort gewartet, wo wir das wohl schaufeln wollen. In der Tat. Im Bergbau der Lyrik. Ja, so könnten wir uns nennen vielleicht, ja.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob es Tagebau ist oder ob wir, ja, es ist eher so Schacht.
Mal so, mal so, würde ich sagen. Mal so, mal so. Ja. Heute ein bisschen dunkler. Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich, dass wir uns heute solche tollen Texte zeigen. Das ist, ja, freue mich schon eigentlich den ganzen Tag drauf. Muss ich sagen, bin ganz gespannt.
Ja, das soll jetzt in der nächsten halben Stunde nicht kippen, sondern lass uns mal die gute Laune behalten. Ich bin sehr gespannt auf das, was du erzählst zu Charles Baudelaire, denn den hatten wir hier noch nicht
bei uns. Doch, 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 wir hatten ihn schon einmal. Einmal Quatsch. Mit, doch, und auch einmal
schon
mit der...
Das ist mir doch letztens schon passiert.
Ja, wir machen es aber nur auf schon 3,5 Jahre und wir machen es jede Woche und wir haben jede Woche zwei Gedichte. Ich meine, das muss man einfach mal, ich bin ja immer schlecht in Mathe gewesen, aber...
Margot soll hier nicht immer sagen, wen wir noch nicht hatten. So, aber hilf mir doch nochmal in Film.
Sehr, sehr gerne, ich helfe dir sehr gerne.
Ich habe ihn sehr zu biografisch nicht mehr drauf und vielleicht ja auch 3, 4 draußen nicht.
Bestimmt. Also ein bisschen was zu Charles Baudelaire und vor allen Dingen zu seinem Gedichtband Blumen des Bösen, aus dem ich das Gedicht mitgebracht habe. Baudelaire ist 1821 am 9. April, um genau zu sein, in Paris geboren. Sein Vater ist dann früh gestorben, da war er 6. Seine Mutter Caroline heiratete neu einen General, und der Junge war überhaupt nicht einverstanden. Die Erziehung war streng, er rebellierte und hat sich dann in so eine Art unversöhnlichen Hass gegen seinen Stiefvater hineingesteigert, den er auch mehrmals dann beschrieben hat. Und wohl auch schon damals dann so in der Schulzeit in die Vorstellung, sein Leben könne nur tragisch sein. Er war... wie wir uns jetzt vorstellen können, oder wird beschrieben in seinen Biografien als ein begabter, aber eher depressiver und stiller Schüler, trotzdem ungehorsam, ist auch kurz vor dem Abitur mal von der Schule geflogen, hat es dann aber wieder nachgeholt, 2 Jahre später, und hat dann angefangen, Jura zu studieren, auf Drängen seines Stiefvaters vor allen Dingen, seines Ungeliebten. Und hat sich aber selber eher ja als Schriftsteller gesehen. Er war ein Homme de Lettres. Er hat viel gelesen, hat auch wohl schon früh angefangen zu schreiben und hat dann in Paris in dieser, wir beschreiben das Jahr ungefähr 1839, 1840, hat er sich da in der Pariser Literaten- und Künstlerszene herumgetrieben, 1821 geboren. Er war also gerade mal 18. Hat auch angefangen, Gedichte zu schreiben und Schulden zu machen und sich auf jede Art von Liaison einzulassen, auf die man sich so einlassen kann, wenn man spätpubertierend ist, hat sich dabei eine Syphilis zugezogen, die ihn sein Leben nicht mehr losgelassen hat. Als er dann volljährig wird mit 21, verlangt er sich sein Erbe auszahlen zu lassen und führt dann das, ich habe das schon mal beschrieben, das ausschweifend exzentrische Leben eines Dandys mit allem, was dazu gehört.
Mir fällt es wieder ein.
Ja, genau.
Und es ist ein bisschen wie beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, ne?
So ist es.
Und er brachte es durch mit Prassen.
So ganz genau, ganz genau. Er hat, wollte keiner bürgerlichen Beschäftigung nachgehen, färbte sich sogar die Haare grün, habe ich gelesen. Das ist bestimmt ziemlich aufregend gewesen im Jahr 1842, 43 und hat sozusagen so das Gegenmodell zum Spießertum gelebt.
Wahrscheinlich sogar in Paris aufgefallen, ne?
Auf jeden Fall. Hatte hohe Ansprüche, ist aber auch immer wieder an ihnen gescheitert, wurde drogensüchtig und versank mehr und mehr in Depression, selbst Ekel und Abscheu. Genau, hat sie dann verprasst, wie du schon sagst, der verlorene Sohn. 1845 endete das Ganze dann in einem Selbstmordversuch. Er versuchte dann wieder so ein bisschen Boden unter den Füßen zu bekommen, auch mit Hilfe seiner Mutter. Er hat angefangen, Gedichte auch zwischendurch mal zu veröffentlichen und hat dann Edgar Allan Poe relativ erfolgreich übersetzt, den er so als Geistesverwandten gesehen hat. Er hat sich sehr hingezogen zu diesem düsteren Werk von Poes und hat, das muss man sagen, damit Erfolg gehabt und Poe einem französischen Publikum erschlossen und dadurch auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen und hat 1857 mit 36 sein Hauptwerk veröffentlicht, das in die Literaturgeschichte eingegangen ist, nämlich Les Fleurs du Mal, die Blumen des Bösen, aus dem ich schon mal ein Gedicht mitgebracht habe und heute wieder. Eine Sammlung von ungefähr 100 Gedichten, die ab 1840, also so mit 20, 21 oder 1920 anfingen, unterteilt in verschiedene Kapitel, dann veröffentlicht, erst mit geringem Erfolg. Dann aber wurden 6 von ihnen sozusagen als obszön und blasphemisch verboten. Und wie es so ist, sowas macht natürlich interessant, so auch die Blumen des Bösen.
Bekam sozusagen durch die Zensur grüne Haare.
Wer weiß. Was ich auch interessant fand, die Veröffentlichung auch dieser 6 obszönen Gedichte, die sind später nochmal aufgelegt worden. Deswegen wurde er sogar verurteilt 1857. Auch sein Verleger musste einen Strafprozess durchgehen. Also es war wirklich eine große Aufregung um diese Gedichte in Paris. Er hat sie dann weggelassen. 1861 ist dann nochmal eine Auflage der Fleurs du Mal erschienen. Und die verbotenen Gedichte sind nur in Belgien in einem ganz schmalen Band 5 Jahre später erschienen. Die Wirkung dieses Gedichtbandes war, kann man sich vorstellen, wirklich erheblich. Verlaine, Rimbaud, aber auch Georg Trakl und Stefan George, der die erste deutsche Übersetzung gewagt hat und dessen Übersetzung ich heute auch zitiere, haben diese Form und diese dunklen Thematiken, die sich dort vereinigt haben, wahnsinnig fasziniert. Baudelaire selber stirbt dann im Jahr 1867 im Alter von 46, schwer gezeichnet von seiner Krankheit, von der Syphilis und seinem Drogenkonsum in einer Pariser Klinik. Wenn man sich Bilder von ihm anschaut, es ist bemerkenswertes Gesicht. mitgebracht von ihm. Und aus eben diesem Hauptwerk habe ich das Gedicht Unstern in der Übersetzung von Stefan George. Und das geht so. Um solche Lasten zu heben, braucht es des Sisyphus Mut. Und wer unser Wille gut, lang ist die Kunst, kurz das Leben. Fern von ruhmreichen Mahlen nach einsamem Totenwall zieht meine Seele in Qualen zu trauernder Trommelschall. Mancher Edelstein ruht verscharrt in der Finsternis Hut und weit von Sticheln und Brille. Manche Blume spart ihren Duft wie Geheimnis so zart, vergebens in einsamer Stille. Charles Baudelaire, Le Fleur du Mal und Stern.
Also fast ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Dieses Gedicht ist ja gar nicht so riesig ist in der Sonettform, aber doch so wortgewaltig und so bilderstark. Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen klein kneten.
Unbedingt, ja.
Und da ist so viel zu entdecken. Hilf mir mal, durch welche Tür bist du rein bei diesem Text?
Ich habe das schon öfter mal gesagt. Eigentlich muss mich der Anfang packen. Ich bin da wirklich, bin ja Autorin, also bin ja eigentlich Journalistin von Haus aus. Und ich sag mal ein bisschen plump, ja, von hinten kann ich wegkürzen. Das ist natürlich in dem Fall überhaupt nicht so, natürlich in keinem einzigen Gedicht so.
Wäre an dieser Stelle
ja
ein bisschen schade.
Genau, es ist ein bisschen wie auch wahnsinnig schade, genau. Aber Fakt ist, es muss mich sofort reinziehen. Und hier zieht mich schon der Titel Unstern hinein, ja. Ich habe mich gefragt, was soll denn das sein? Unstern? Ein Stern, aber keiner? Ist es ein schwarzes Loch? Ist es das Gegenteil von Helligkeit, von dem, was wir uns vorstellen? Und dann kommt, um solche Lasten zu heben, braucht es des Sisyphus Mut. Und Sisyphus, es gibt ja sozusagen den Ausspruch, muss man sich als glücklichen Menschen vorstellen, aber vielleicht auch deswegen, weil er jeden Tag, wenn wir uns mal kurz daran erinnern, immer dasselbe versucht, nämlich verdammte Hacke, diesen Stein den Berg hochzurollen und dann rollt das Ganze wieder runter und er fängt von vorne an. Das ist ein Mut, das ewig Gleiche immer wieder zu beginnen und daran nicht zu verzweifeln. Ja, das heißt, es sind die ersten beiden Zeilen sofort, um solche Lasten zu heben, braucht es das Mut desjenigen, der nicht aufgibt. Hm. Ja. Und wer unser Wille gut, lang ist die Kunst, kurz das Leben. Ich kann das völlig verstehen, hat mich auch wieder sehr faszinierend. Ich habe drei verschiedene Übersetzungen gefunden. Ich habe die von Stefan George jetzt genommen, weil sie diejenige ist, die am längsten her ist, ja, und deswegen auch am rechtefreisten, aber auch die, die es am faszinierendsten übersetzt hat. In der ersten Strophe geht es um etwas, wofür man den Mut sozusagen braucht, es immer wieder von vorne zu beginnen und was sich wahrscheinlich nie, das wahrscheinlich nie enden wird, da das Leben kurz ist, ja. Das ist, und selbst wenn man sozusagen guten Willens ist, wird man es wahrscheinlich nie ganz zu Ende bringen. Aber eben nicht in einem verzweifelten Sinne, sondern in dieser Idee, es immer wieder zu versuchen, auch in dem Wissen, eigentlich muss man von vorne anfangen. Lang ist die Kunst, kurz ist das Leben. Es ist die Kunst, es immer wieder zu versuchen. Auch in der Gewissheit, man wird damit wahrscheinlich nicht fertig. Weißt du, was ich meine?
Also diese letzte Zeile, die du jetzt genannt hast, die ist für mich Ja, zum Niederknien.
Ja.
Lang ist die Kunst, kurz das Leben. Weil es einerseits so was irgendwie auch Düsteres, ein bisschen Fatales hat, aber darüber erhebt sich etwas, was größer ist,
genau,
als das Leben. Und in das ich eintreten kann oder an dem ich teilhaben kann, was mehr erzählt mal als meine Biografie und mehr als meine Lebensträume, sondern was wirklich erhöht in so einer besonderen Weise.
Genau, und was darüber hinausreicht, ja. Ja.
Und da ist der Sisyphus schon irgendwie ein starker Partner, der gegen alle Vernunft immer weitermacht. Also das hat was, etwas Verzweifelndes, dranbleiben.
Genau, aber eben, ich finde, also es muss gar nicht verzweifelt sein. Es ist ein Dranbleiben. Es ist ein Dranbleiben in der Gewissheit, dass es größer ist als man selbst und dass man es wahrscheinlich nie ganz zu Ende bekommt oder zu fassen bekommt. Aber es lohnt sich, es jedes Mal wieder zu versuchen. Das ist so, finde ich, also ein bisschen die Sage von Sisyphus. Also es
gut.
Er macht es halt.
Also ja, genau. Also und er tritt wieder an. Die zweite Strophe hat schon was sehr Verzweifeltes.
Hat es in der Tat.
Da ist vor allen Dingen zu merken, dass der Stein immer wieder runterrollte. Fern von ruhmreichem Mahle, nach einsamem Totenwall, zieht meine Seele in Qualen zu trauernder Trommelschall. Also das ist schon ganz gewaltig schwer, wie sich dieses kurze Leben unter dem Firmament der langen Kunst realisiert.
Ja, ja,
es ist. Und das, was du erzählst aus dem Leben von Baudelaire, da ist er ja auch Fachmann.
Absolut, absolut. Und ich finde auch, das ist genau diese zweite Strophe, ist auch sozusagen, sich sticht so ein bisschen heraus, weil ich finde, die anderen Strophen, es sind ja, wie gesagt, ein Sonett, es sind vier, zweimal vier Zeilen, zweimal dreizeilig. Und ich finde die anderen nicht so verzweifelt wie diese. Also das ist auch wirklich eine, die die zeigt, dass es dann doch um Lasten geht, ja, um solche Lasten zu heben. Also er sagt ja, dann spürt man schon, dass es schwer ist. Wie schwer spürt man dann in der
unendlich schwer.
Unendlich schwer, genau, spürt man dann in der zweiten Strophe. Mhm. Aber dann kommt er wieder auf das zurück, was größer ist. Lang ist die Kunst, kurz das Leben. Mancher Edelstein ruht verstarrt in der Finsternis Wut und weit von Stichel und Brille. Manches fast so, was, gut, die Übersetzung ist sehr klar, ja, also die Kostbarkeit, ganz tief verscharrt und vielleicht in dem Moment der tiefsten Verzweiflung, wenn meine Seele in Qualen zu trauernder Trommelschall zieht, kann ich es nicht sehen. Aber es ist dann doch da, genauso wie manche Blume spart ihren Duft wie Geheimnis zu zart, vergebens in einsamer Stille. Ich muss es dann auch wahrnehmen wollen.
Aber es ist eben, es bleibt in einer, sagen wir mal, skeptischen Haltung. Beide Schlussstrophen beginnen mit mancher Edelstein, manche Blume. Also das ist jetzt nicht der Normalton, sondern es kann dir aber auch mal passieren, dass du in der Stille oder im Verborgenen Großartigkeiten entdeckst. Und der Edelstein, das hat mich sehr fasziniert, ist verscharrt. Also das ist eigentlich die ungewöhnliche Figur. Das Übliche, finde ich, ist, dass ich graben muss, um einen Edelstein zu finden. Ich habe mal einen Bergkristall gefunden. So, also das ist sehr aufregend. Da gehst du so in die Erde und dann kommt er. Aber verscharrt ist ja irgendwie was anderes. Das erinnert mehr auch an Verstorbenes, was mühsam beerdigt wird oder so. Also es ist
ist auf jeden Fall aktiv in die Erde gebracht, in die Stille,
genau,
in die
Finsternis gebracht. Den Blicken entzogen worden.
Ja.
Und aber es ist zu finden. Und die Blume hat ja auch, also die ist so verheißungsvoll und gleichzeitig erspart sie ihren Duft vergebens. Ja, also da musst du dich wirklich drum kümmern. Das geht nicht von alleine. Und das ist vielleicht diese Energie des Sisyphus, dann immer wieder zu suchen, obwohl es so unendlich schwer ist, wie in der zweiten Strophe beschrieben. Aber die Hoffnung ist, dass da was sich auftut und das Herz geht auf.
Genau. Ganz genau. Ja, ich finde diese also das Wort Energie, was du dann noch hineinbringst, ganz wichtig, das glaube ich auch. Also das ist ja auch das, was so imposant ist, dieser Sisyphus-Mut, diese Energie, die er hat. Natürlich trotzdem etwas unendlich Schweres immer wieder zu versuchen und zu schultern. Mhm. Und das mag ich an diesem Gedicht in dieser Zeit überhaupt an vielen Gedichten aus den Blumen des Bösen, aus den Les Fleurs du Mal, weil es so beides zeigt und trotzdem geschrieben ist aus einer, ja, es umweht das Ganze schon eine Traurigkeit, überhaupt keine Frage, aber es lenkt auch den Blick auf das, was schön ist. Und übrigens fast alle Gedichte. Und ich denke, das so war auch, also so stelle ich mir auch, also war ja auch, so stelle ich ihn mir auch vor, diesen Baudelaire, der ja auch geschwelgt hat und dieses Leben aktiv so gesucht hat und dann eben beides kannte, den absoluten Fall, aber auch dieses Hochgefühl. Und so ein wenig sind in diesem Auf und Ab sind auch die Gedichte geschrieben und das finde ich auch bei dem Unstern.
Ich habe ein Bibelwort dazu gestellt, Susanne, das sich einklingt eigentlich in diesen, für mich wie so ein Überschriftsatz, lang ist die Kunst, kurzes Leben. Also von der Zerbrechlichkeit des Lebens und von dem, was darüber geht, Jesaja 40, Vers 8. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibet ewiglich. Hm. Ist eine andere Perspektive auf etwas, was größer ist als das Leben hier auf Erden. Also nicht die Kunst, sondern der Ewige und der Heilige. Aber aus diesem Gegensatz erwächst was sehr Tröstliches, mit der eigenen Endlichkeit umzugehen, finde ich.
Sehr schön, das ist so ein bisschen die Kunst ist lang, das Leben kurz. Wunderbar, vielen Dank dafür. Dann lese ich noch einmal den Unstern dazu.
Ja.
Unstern. Um solche Lasten zu heben, braucht es des Sisyphus Mut. Und wer unser Wille gut, lang ist die Kunst, kurz das Leben. Fern von ruhmreichen Mahlen nach einsamem Totenwall zieht meine Seele in Qualen zu trauernder Trommelschall. Mancher Edelstein ruht verscharrt in der Finsternis Hut und weit von Stichel und Brille. Manche Blume spart ihren Duft wie Geheimnis so zart, vergebens in einsamer Stille. Charles Baudelaire.
Ja, vielen Dank. Es ist ein bisschen ernster Ton jetzt hier gerade.
Ja,
unter
ja,
uns.
Ja, in der Tat.
Aber wenn das jetzt nicht.
Warum nicht?
Dazu gehört zu lyrischen Entdeckungen, weiß ich ja auch nicht. Ganz beeindruckend, ganz tief, vielen Dank. Stelle dazu ein Gedicht von Wolfgang Borchardt. Und als du es gelesen hast, hast du, glaube ich, schnell gemerkt, die können so beieinander stehen,
sehr
wobei
schön.
Borchardt 100 Jahre später geboren ist, aufs Jahr von 1821 gehen wir auf 1921 in Hamburg-Eppendorf. geboren und 1947 gestorben in Basel. Und vor allen Dingen seine literarische Arbeit nach dem Krieg hat ihn unsterblich gemacht. Er gilt als das Gesicht der Trümmerliteratur, also der künstlerische Beschäftigung mit dem mit den Ruinen des Kriegs. Er ist jung verstorben, ist nur 26 geworden, Baudelaire 46, das ist jetzt auch kein langes Leben, aber er ist wirklich ganz jung gegangen. Kurzgeschichten, er hat sehr viele geschrieben, 46, 45, 46, 47, Nachtschlafen, die Ratten doch, haben wir in der Schule gelesen.
Ja.
Gedichtet hatten wir auch schon zwei im Seelenfutter, sag jetzt nicht, den hatten wir noch nie. Es wäre schön, wenn du auch mal daneben liest, Susanne. Und ein wirklich sehr, sehr prominentes Theaterstück draußen vor der Tür, das ihr alle, glaube ich, auch kennt. Und vielleicht mit das bekannteste und verbreitetste Stück von ihm, dieser Text, da gibt es nur eins, sagt nein, das ist seine letzte literarische Arbeit gewesen, auf dem Sterbebett geschrieben im St. Clara Spital in Basel und vielleicht sowas wie das größte Vermächtnis von Wolfgang Borchardt.
Ja.
Der wollte ursprünglich Schauspieler werden und hat tatsächlich auch eine Ausbildung gemacht. Wenige Monate, nachdem er auf der Bühne tätig war, ist er 1941 als Soldat eingezogen worden.
Ja, ich erinnere mich.
Er war eingesetzt im Überfall auf die Sowjetunion.
Genau.
An der Ostfront schwer verwundet und also mehrfach in Lazaretten gewesen und auch wiederholt inhaftiert gewesen wegen seiner ja, also man nannte das dann im Urteil Wehrkraftzersetzung, also seiner permanent kritischen Haltung den Nazis gegenüber. Also aus seiner Ausbildungskaserne schickte er eine Postkarte mit der Ansicht der Kaserne und schrieb, liebe Grüße aus dem schönsten Gefängnis Deutschlands. Also, ja, in der Nachkriegszeit kam er kurzfristig nochmal auf die Bühne, aber als Kabarettist und Schauspieler, aber war eben doch erheblich gesundheitlich gezeichnet, hat dann nochmal zahlreiche Kurzgeschichten geschrieben und dieses Drama draußen vor der Tür in 8 Tagen runtergeschrieben. So hat er übrigens auch Gedichte gearbeitet, also wie im Rausch, so hat er selbst gesagt, sie wie im Rausch runtergeschrieben, also das hat kaum länger gedauert, als es braucht, dass die Tinte aus Papier kommt. Und er konnte hinterher, oder hat nicht gefeilt und geändert, sondern die waren dann da.
Beeindruckend.
Draußen vor der Tür hatte Theaterpremiere in den Hamburger Kammerspielen. Und die Radiofassung ist im Januar 47 rausgekommen, war auch sehr erfolgreich. Und dann die Theaterpremiere einen Tag, nachdem er gestorben ist. Und es kam gerade direkt vor der Premiere die Nachricht aus Basel nach Hamburg und wurde dann dem Publikum mitgeteilt. Da saßen auch seine Eltern.
Oh Gott.
Und das muss sehr traurig, aber auch ein unglaublicher Bühnenerfolg gewesen sein und ist es ja geblieben.
Ja.
Seine Urne beigesetzt auf dem Ohlsdorfer Friedhof, bis heute noch zu sehen. Das Gedicht, das ich mitgebracht hat, trägt den schönen Titel Gedicht. Und ich kann es nicht zuordnen, das können vielleicht andere sagen, in welchem Jahr es geschrieben ist. Ich glaube, das ist an dieser Stelle nicht so wichtig, weil es eigentlich so ein existenzial ist oder so etwas, was drüber steht. Bei dem, was ich gelesen habe, würde ich eher an den älteren Wolfgang Borchardt denken. In seiner frühen Zeit, ab 15 hat er Gedichte geschrieben, die erhalten sind. Da hat er sich sehr an Rilke orientiert, aber es war also eine Menge Pathos auch drin in den ersten Gedichten. Das sehe ich hier nicht. Gedicht heißt es. Geht so. Überhaupt kein Pathos übrigens. Jetzt, wenn ich nochmal drauf gucke. Also, Gedicht, Wolfgang Borchert. Blume Anmut blüht so rot, Blume huldvoll blaut daneben. Blume Anmut ist das Leben, Blume huldvoll ist der Tod. Süß und herbe ist das Leben, herb die Lust und süß die Not. Blume Leben blüht so rot, Blume Tod blüht blau daneben.
Ja. Ja, die ist ganz klar, wo der ein bisschen, also für mich der Anker ist. Erzähl, was es noch ist, was dich so fasziniert.
Also das Blumenmotiv legt sich nahe. Also der Schluss von Baudelaire, manche Blume spart ihren Duft wie Geheimnis so zart vergebens in einsamer Stille. Das haben wir hier, aber wir haben vor allen Dingen diese Spannung aus den beiden Polen der Blume Anmut und der Blume Huldvoll. Es geht um Leben und Tod. Es geht sozusagen um den ganzen Bogen menschlichen Seins und Lust und Not. Ich finde, dieses Gedicht ist so großartig in diesen 8 kurzen Zeilen, sprachlich so schlank, so einfach. Also wie eine Stickerei, würde ich sagen, so. Und dabei extrem kunstvoll aufeinander bezogen. Also diese feinen Querstreben dieser Zeilen sind unglaublich stark und es ist so tief in aller formalen Schlichtheit inhaltlich derartig tief getroffen, das finde ich unglaublich, unglaublich, wie sich sowas dichten lässt.
Ja, und vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, dass er es möglicherweise so gedichtet hat, wie du geschildert hast. Also das ist, also wie
da stelle ich hier mal eine Frage. Also ich finde, das hat eine solche kunstvolle Komposition. Aber trotzdem ist er schnell gewesen, immer schnell gewesen. Und das, was er geschrieben hat über sein Dichten, also es wird ich kann es mir schon vorstellen, dass er nicht konstruiert hat, sondern dass er es hat fließen lassen.
Ja, ich finde es gut, das ist klar. Also ich finde es so wunderschön, wie er am Anfang Blume Anmut und Blume huldvoll zuerst mit einer Farbe belegt und dann mit sozusagen dem tieferen Sinn oder der sozusagen das, was er damit bezeichnet. Ja, ich finde diese Gegenüberstellung von Blau und Rot und von Leben und Tod so schön. Und dazu dann die Idee des Lebens als anmutig und des Todes als huldvoll. Das ist bemerkenswert, ja.
So, also anders als in dem ersten Gedicht ist hier nichts Erschreckendes oder zerstörerisch Deprimierendes, sondern die Blume huldvoll ist der Tod. Es hat sehr viel Würde, es hat sehr viel Größe und es ist nicht beängstigend.
Ja, und das finde ich so bemerkenswert, wenn man jetzt seine Biografie kennt und weiß, was er ist mit 26 gestorben. Er war in seiner Blütezeit im Krieg und hat in einer Schlacht gekämpft, 41, die an Sinnlosigkeit und an Brutalität und an Opfern kaum zu überbieten war und spricht von dem Tod als huldvoll. Blume huldvoll ist der Tod. Das ist, sich damit dann so zu beschäftigen und diese Vokabel zu finden dafür, das finde ich schon stark. Ja. Das ist unglaublich. Ja.
Das stimmt. Und ich habe sehr lieb das eine Wort, das vermutlich eine mutige Neuschöpfung ist. Blume huldvoll blaut daneben, also der Farbe Blau eine verbale Kraft zu geben, ne? Also dass das ein Verb ist, habe ich noch nicht wahrgenommen und ist einfach ist es so unaufdringlich, ein bisschen gespielt damit, so.
Genau.
Und ganz, ganz fein. Und die zweite Strophe hat wieder diese Spannung zwischen Süße und Herbe, so ist das Leben. Und die Zuordnung von Süß und Herb geht über Kreuz.
Ja.
Herb ist die Lust, süß die Not. Also würde ich sozusagen, wenn ich dem Klischee folge, es anders zuordnen. Mhm. Und was heißt das, dass die Lust sich herb darstellt? Also da ist auch ein Abstand dazu, da ist auch eine Ambivalenz in der Lust und nicht ein einfaches baudelaireisches sich reinstürzen in den Rausch, sondern so. Und die Not hat ihre...
Aber da muss ich sagen, hätte ich sogar den Anker so ein bisschen gesehen zu Baudelaire, ja, der ja auch die Schattenseiten der Lust zu spüren bekam, ja, also die herben Seiten,
ja.
Und auch weiß, wie süß sich manchmal offensichtlich Not anfühlen kann, ja. Mhm. Also wie, dass das immer ein Balanceakt ist. Ich finde, dass da treffen, also das, da habe ich, als ich das las, dachte ich, ach schau mal, das trifft sich auch so ein wenig, weil ich glaube, dass Baudelaire mit diesen Grauzonen unglaublich gespielt hat in seinem Leben.
Ja. Leuchtet mir vor allen Dingen von dem, was du biografisch erzählt hast, total ein. Und dann schließt das Gedicht nochmal so ganz still. Blume leben, blüht zu rot, Blume tot, blüht blau daneben. Also beides gehört zur Existenz, beides sind Wachstumsbegriffe. Und die Blume ist nicht, wie ich es eben bei Jesaja gelesen habe, die verwelkt und verdorrt und so, sondern die eben auch blüht und in etwas hineinblüht. Ich finde es sehr tröstlich, sehr gehalten.
Ja, finde ich auch.
Und in dieser Stille unendlich schön.
Sehr schöner Punkt, Kontrapunkt auch, oder sehr schöner Zusatz zu dem doch wirklich schweren Baudelaire-Gedicht. Mhm, sehr schön, vielen Dank.
Dein Bibelwort.
Ja, Jeremia 21, Vers 8 habe ich dazu gestellt und sage diesem Volk, so spricht der Herr, siehe, ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tod. Es gibt beides. Beides gehört zusammen. Die Blume Leben blüht so rot, Blume Tod blüht blau daneben. Der Weg zum Leben und den Weg zum Tod, beides liegt vor euch. Und wir wissen das immer, dass beides zusammengehört in einer Art.
Und das zusammen zu halten, ist, glaube ich, eine tiefe Lebenskunst.
In der Tat.
Wenn wir weder auf das eine noch auf das andere fixiert starren, sondern ja, wunderbar. Wir haben es heute mit den Propheten.
Allerdings.
Ja. Du Jeremia, ich Jesaja. Ja, oh, schön. Ich lese uns nochmal.
Bitte.
Gedicht. Blume Anmut blüht so rot. Blume huldvoll blaut daneben. Blume Anmut ist das Leben, Blume huldvoll ist der Tod. Süß und herbe ist das Leben, herb die Lust und süß die Not. Blume Leben blüht so rot, Blume Tod blüht blau daneben. Wolfgang Borchert.
Ach, vielen Dank, wunderschön. Von verscharrten Edelsteinen und huldvollem Blau haben wir diese 187. Seelenfutterfolge genannt. Und ich kann jetzt noch mehr mit dem Titel anfangen als vorher schon. Ich finde, es war eine besondere Folge für mich, muss ich sagen. Und wenn es euch ähnlich ging oder geht wie mir, dann schreibt uns doch unter seelenfutter@kirche-husum.de, was ihr so gedacht habt heute. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
188 heißt es. Ich bin dabei.
Ich auch. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.